Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Die letzten Klausuren sind geschrieben. In den meisten Bundesländern sind die Abschlussprüfungen bereits gelaufen. Für viele junge Menschen beginnt in diesen Wochen damit mit dem Abschied von der Schule ein neuer Lebensabschnitt. Nur ein Teil, so der Trend seit vielen Jahren, beginnt im Anschluss unmittelbar eine Ausbildung oder ein Studium. Viele nehmen sich eine Auszeit, reisen in ferne Länder oder jobben, um Geld für die Annehmlichkeiten der neuen Freiheiten zu verdienen. Oft keine verlorene Zeit und dennoch ein Privileg, das anderen Generationen in der Vergangenheit meist nicht vergönnt war. In diesem Zusammenhang nun ein Vorschlag von Frank-Walter Steinmeier für die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes. Keine ganz neue Idee und dennoch sorgen die Gedanken des Bundespräsidenten für reichlich Gesprächsstoff. Manch Ältere werden vermutlich mit gemischten Gefühlen zurückdenken an ihre eigene Wehr- oder Zivildienstzeit. In jedem Fall wird kontrovers diskutiert über den Vorschlag des Bundespräsidenten, sowohl in der Politik als auch am heimischen Küchentisch. Und deshalb unser Thema heute Vormittag: soziale Pflichtzeit, Dienst an der Gesellschaft oder Eingriff in die Freiheit. Darüber wollen wir bis 11:30 mit Ihnen reden. Und dazu haben wir Gäste eingeladen. In Berlin Güde Jensen, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende. Guten Morgen, Frau Jensen.
Guten Morgen.
Und an Ihrer Seite ebenfalls in unserem Berliner Hauptstadtstudio der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Ich grüße Sie, Herr Amthor.
Schönen guten Morgen.
Und als Dritter in der Berliner Runde der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider. Guten Morgen, Herr Schneider.
Schönen guten Morgen.
Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Die meisten werden die Nummer kennen. Ich wiederhole sie dennoch noch einmal. 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns gerne eine WhatsApp, auch als Sprachnachricht, die Nummer 0173 5690 322. Noch einmal 0173 5690 322. Und die dritte Möglichkeit, schreiben Sie uns ganz einfach eine E-Mail: kontrovers@deutschlandfunk.de. Und bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Thomas Kruse aus Putlitz. Ja zum Pflichtdienst. Wer in Demokratie leben möchte, muss die Freiheit auch verteidigen. Freiheit ist kein Selbstzweck. Freiheit muss täglich verteidigt werden. Und dafür braucht es einen gesellschaftlichen Konsens und nicht die Egoismen von Menschen, die sich zu fein sind, sich in den Dreck für die Freiheit zu werfen.
Roland Lien aus Potsdam. Ich finde, dass dieser Vorschlag für ein soziales Pflichtjahr sehr notwendig ist, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft in Deutschland wieder zu verbessern, weil dadurch jüngere Leute manchmal nur einmal im Leben mit Leuten aus anderen sozialen Schichten zusammenkommen. Und das ist wirklich sehr wichtig für eine Gesellschaft, die zukunftsfähig und auch demokratisch bleiben muss.
Marquardt aus Frankfurt am Main. In einer Zeit wie im Moment finde ich das, umgangssprachlich gesagt, völlig daneben, solche Diskussionen anzuleiern. Wir haben, weiß Gott, andere Probleme. Und das zeigt für mich nur, dass die Regierenden völlig hilflos sind in der gegenwärtigen Situation und keinerlei Utopie haben.
Werner Steffens aus Chemnitz. Soziale Dienstzeit, ja, für die jungen Leute. Warum eigentlich für die jungen Leute? Also ich bin 73 und überschaue schon mal so einiges. Und ich denke, dass mit dieser sozialen Pflichtzeit dann das Soziale vielleicht doch abgetan ist. Dann hat man seine soziale Pflicht getan und dann kann man sich kräftig dem, letztlich sage ich mal, dem Turbokapitalismus widmen. Und ich meine, dass das eigentlich ein soziales Pflichtjahr für alle Altersstufen angemessen ist.
Soweit einige unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen bereits ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter hinterlassen haben. Viele Interessante Punkte wurden da bereits angesprochen, über die wir bis 11:30 reden müssen. Zusammenhalt in der Gesellschaft verbessern ist da mit Sicherheit ein wichtiges Stichwort. Aber auch eine Hörerin, Frau Marquardt aus Frankfurt am Main, die der Meinung ist, der Steinmeier-Vorschlag sei völlig daneben. Man habe derzeit andere Probleme. Und deshalb vielleicht zum Einstieg in unsere Diskussion, Frau Jensen von der FDP, die grundsätzliche Frage. Die Debatte um einen sozialen Pflichtdienst ist nicht neu. Nun hat sich der Bundespräsident zu Wort gemeldet. Wie begrüßenswert ist dieser neuerliche Impuls von höchster Stelle?
Also wir hören ja dieserlei Forderungen alle paar Jahre oder in regelmäßigen Abständen immer wieder. Ich finde, es ist auch in Ordnung, dass wir darüber diskutieren. Ich bleibe aber bei meiner Haltung, dass ein Pflichtdienst nicht das Ziel erreicht, in meiner Meinung nach, das damit ja berechtigterweise angesprochen wird, nämlich wie schaffen wir gesellschaftlich gemeinsam unsere Werte zu verteidigen. Aber ich glaube, dass man diese Debatte durchaus dazu nutzen kann, Werbung dafür zu machen, dass es nicht den einen Lebenslauf gibt. Und nach dem Abschluss sind nun mal viele Menschen, die noch jünger sind, vielleicht noch nicht ganz entschlossen. Soll es eine Ausbildung werden? Soll es ein Studium sein? Und manchmal ist da sicherlich so ein Jahr nochmal gut, um sich zu reflektieren, um vielleicht auch mal eine neue Perspektive zu bekommen. Ich glaube nur nicht, dass das staatlich und vor allen Dingen politisch verordnet werden sollte, sondern dass wir eher uns anstrengen sollten, dafür Werbung zu machen, welche Möglichkeiten es gibt. Und dass wir jetzt wieder darüber diskutieren und dass der Bundespräsident uns diese Möglichkeit eröffnet, finde ich gut. Aber wie gesagt, von der Pflicht würde ich absehen.
Also das Ziel begrüßen Sie gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, gesellschaftlichen Zusammenhang stärken. Der Weg allerdings, den sehen Sie anders, Herr Amthor. Spricht Ihnen denn der Bundespräsident und Ihren Unionskollegen aus dem Herzen?
Naja, ich finde es jedenfalls gut, dass er diesen Impuls gegeben hat, die Debatte angestoßen hat. Natürlich hat die Hörerin recht, dass die tagespolitischen Herausforderungen, der Ukraine-Krieg, der Russland-Krieg, dass das im Moment das überlagernde Thema ist. Aber es ist ja gerade auch die Aufgabe des Bundespräsidenten, Impulse für gesellschaftliche Debatten auch jenseits des Tages zu geben. Deswegen finde ich es gut, dass er es aufgegriffen hat. Und es deckt sich auch mit Diskussionen, die wir natürlich auch innerhalb der CDU führen. Sie wissen, vor 3 Jahren war ja Annegret Kramp-Karrenbauer maßgeblich Initiatorin dieser neuerlichen Debatte. Wir haben es in der Partei damals intensiv diskutiert. Auch unter meiner Mitwirkung haben wir da Konzepte entwickelt, wie man es machen könnte, aber diese Diskussion nicht zu einem Ende geführt. Der Bundesparteitag in Hannover wäre jetzt eine Gelegenheit, dass die CDU dazu jetzt eine einheitliche Meinungsbildung herstellt oder zumindest das Thema auch für sich programmatisch ausdiskutiert, denn auch bei uns gibt es dazu unterschiedliche Ansichten und ich finde wichtig, dass wir diese Diskussion jetzt fokussieren, auch auf das Gemeinsame. Die einen sagen, maximal die Anreize verbessern für den Freiwilligendienst, zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Freiwilligendienst. Andere sagen, die Verpflichtung als Fernziel, dafür bräuchte es ja eine Verfassungsänderung, das macht man nicht über Nacht. Das wäre das richtige Ziel und das muss man ausdiskutieren und ich glaube, jede Debatte um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Stärkung desselben ist es wert, sie zu kämpfen und insoweit kann ich diesen Impuls des Bundespräsidenten nur begrüßen.
Unterschiedliche Meinungen gibt es nicht nur in der Politik, nicht mehr in der Union, wie Herr Amthor gerade geschildert hat, sondern auch bei den Verbänden. Herr Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, händeringend wird nach neuen Mitarbeitern gesucht, bei Ihnen, nicht nur in der Pflege. Warum ist dennoch der Beifall für den Bundespräsidenten gerade bei Ihnen aus Ihrem Bereich eher verhalten?
Ja, was wir suchen, sind examinierte Pflegekräfte, gut ausgebildete Pflegekräfte, die diesen hochverantwortungsvollen Berufe dann auch so ausüben, dass weder der Pflegebedürftige noch die Verwandtschaft Angst haben muss. Und wir suchen gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die dem Bildungsauftrag der Kitas gerecht werden können. Also das darf nicht verwechselt werden. Wir haben in beiden Feldern, das ist richtig, zurzeit 100.000 etwa leerstehende Arbeitsplätze, die nicht besetzt sind, sowohl der Pflege 100.000 als auch bei den Erzieherinnen 100.000, die suchen wir. Freiwillige suchen wir auch immer. Warum? Nicht, um irgendwelche Personalnotstände zu verdecken oder Löcher zu stopfen, sondern, und da ist der Impuls von Herrn Steinmeier wirklich ein guter, weil wir es für richtig und sinnvoll halten, dass Menschen so früh wie möglich mitbekommen, dass es auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Dass es auch Menschen gibt, die existenziell auf Hilfe angewiesen sind. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich existenziell. Und diese Menschen können Sie treffen in unseren Einrichtungen für behinderte Menschen, in Pflegeeinrichtungen, auch in Kitas, in unterprivilegierten Stadtteilen. Und das halten wir für wirklich eine tolle Sache, wenn da Leute kommen und sagen, okay, ich will meinen Horizont erweitern. Da war der Impuls von unserem Bundespräsidenten ein vernünftiger. Ich denke, im Ziel gibt es überhaupt keinen Dissens zwischen allen, die jetzt auch hier im Studio diskutieren, sondern es geht um das Mittel der Wahl. Ist Pflicht tatsächlich erstens machbar, praktikabel? Was sind die Nebenwirkungen einer Pflicht? Will man die wirklich haben, diese Nebenwirkungen? Welche Alternativen gibt es? Das ist, glaube ich, die spannende Frage.
Pflicht oder Freiwilligkeit, darauf läuft es ja durchaus hinaus. Und vielleicht in diesem Zusammenhang eine Mail von Wolfgang Daub. Er schreibt, Zitat, Freiwilligkeit ist gescheitert, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Bei der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, Pflege in Krankenpflege und Altenheim, Alten- und Schülernachhilfe, Kinder- und Schülerbetreuung. Zitat Ende, die Mail von Wolfgang Daub. Frage in die Runde. Freiwilligkeit, kommen wir damit weiter, um Defizite auszugleichen, die es in diesen Bereichen gibt?
Also die ist nicht gescheitert. Bei den Jugendlichen zeigen die einschlägigen Untersuchungen, die jährlich gemacht werden, dass 2/3 aller Jugendlichen ehrenamtlich tätig sind in verschiedensten Bereichen. Und da ist nicht mal der Sport mitgerechnet, der auch eine hochsinnvolle Sache ist, oder Kultur. Und wir müssen auch feststellen, dass wir zurzeit in unseren Freiwilligendiensten 95.000 Jugendliche haben. Meist Jugendliche, sind auch ein paar ältere Semester dabei, aber in der Regel Jugendliche. Die Zahlen wachsen, wir können nicht klagen. Also wir hätten damals die berühmte Rockband gesagt, the kids are right, wir müssen nur was dafür tun und die Angebote schaffen.
Ich glaube, das kann man so als Analyse unterstreichen. Richtig ist, es gibt Argumente auch für ein verpflichtendes Modell, aber dass die Freiwilligkeit gescheitert ist, die These würde ich auch nicht unterstreichen, denn wir sehen auch beim Bundesfreiwilligendienst in den letzten Jahren, dass es mehr Nachfrage als Plätze gibt, sodass wir eher schauen müssten, wie kann man auch jetzt kurzfristig, bevor wir diese hochabstrakte Verfassungsdiskussion führen, wie kann man es kurzfristig erstmal schaffen, auf der praktischen Ebene dort mehr Plätze anzubieten und wie schaffen wir es auch, Angebote zu schaffen, zum Beispiel, und das ist ja ein berechtigter Hinweis, auch THW, Feuerwehr, zivile Reserve, Katastrophenschutz, wie können wir da eigentlich Angebote schaffen, die auch in die Lebensmodelle der Zeit passen? Das heißt nicht zum Beispiel zu sagen, man macht mal ein Jahr mithelfen beim THW und dann ist gut, das wäre auch schön, aber man könnte ja auch Modelle schaffen, dass man sagt, man macht über mehrere Jahre nebenberuflich Kombination von Ehrenamt und Co., da glaube ich, müssen wir einfach weiter denken, aber ich wäre auch dagegen zu sagen, die Freiwilligkeit, die Freiheit ist gescheitert, denn bei alledem, wie ich auch Argumente für ein Gesellschaftsjahr sehe und auch für eine Dienstpflicht, muss ich schon auch sagen, das darf jetzt nicht dazu führen, dass jetzt die Rufe auf den alles vorschreibenden und regulierenden Staat gesungen werden. Am Ende lebt gesellschaftlicher Zusammenhalt vor allem von Akzeptanz der Menschen und davon, dass sie selber das als sinnstiftend auch empfinden. Und das kann man nicht per Gesetz vorschreiben, sondern dafür braucht es gesellschaftliche Identifikation und klug gelebte Modelle.
Frau Jensen, Sie haben geatmet.
Das hört sich aber, Herr Amper, wenn ich da einsteigen darf, Herr Heinlein, hört es sich für mich eher danach so an, als würden Sie auf dem Bundesparteitag Ihrer Partei gegen eine solche Pflicht argumentieren. Zumindest habe ich das so verstanden. Ich würde bei dieser organisatorischen Praktikabilität würde ich zumindest aber nochmal einhaken, weil, Herr Schneider, Sie sprachen es an, ich war letzte Woche in Kiel bei mir in der Landeshauptstadt und habe mit dem Arbeiter-Samariter-Bund gesprochen und die zum Beispiel haben überhaupt gar keine Probleme, die jetzt momentan zur Verfügung stehenden Stellen zu füllen. Sie besetzen immer ein kleines bisschen über, weil doch auch im Verlauf eines solchen Jahres doch der ein oder andere Schwund mal auftritt. Das kann sein. Aber wenn man jetzt das Thema Dienstpflicht mal zu Ende denken würde, erstens, sprechen wir vielleicht noch drüber, würde es eine Grundgesetzänderung bedürfen. Die sehe ich momentan weder im Bundestag noch im Bundesrat. Das würde, wir haben das bummelig in der FDP-Fraktion mal hochgerechnet, circa 15 Milliarden Euro in Anspruch nehmen.
Exakt.
Wer bezahlt das in einer wirtschaftlichen Lage, in der wir momentan sind? Plus, dann wäre ja auch eine, und da bin ich wieder bei dieser politischen Verordnung, in der ich mich widersetzen würde, die Verbände sind dann ja wieder in dieser Bringschuld, die Möglichkeiten zu schaffen, und zwar relativ schnell, dass überhaupt eine Pflicht für einen bestimmten Jahrgang, eine bestimmte Altersgruppe zur Verfügung steht. Ich weiß gar nicht, ich schaue jetzt mal Herrn Schneider an, ob das überhaupt möglich ist. Und deswegen würde ich bei solchen Forderungen auch immer relativ schnell diese Prüffragen stellen, wo man dann dabei rauskommt, Ist das überhaupt machbar oder ist es da eine Debatte, die so ein bisschen am Ziel vorbeischießt und auch eine, besonders mit Blick auf die letzten zwei Pandemiejahre, eine Altersgruppe in eine Situation oder in ein Bild rückt, in dem ich diese Altersgruppe nicht rücken würde. Nämlich, die interessieren sich nicht für ihre Umwelt, die interessieren sich auch nicht für das Gemeinwohl, für Menschen, die, wie Herr Schneider auch komplett berechtigterweise ansprach, denen es existenziell nicht gut geht, sondern die interessieren sich. Das zeigt auch die aktuelle Shell-Jugendstudie. Deswegen sind da viele Fragen für mich unbeantwortet, die man eigentlich relativ zu Beginn ausräumen müsste.
So, und bevor wir uns jetzt weiter in Details juristisch oder praktisch verhaken, würde ich gerne den ersten Hörer mit in die Diskussion einbeziehen. Dieter Jenicke hat uns aus Dresden angerufen und mir wurde geflüstert, Herr Jenicke, Sie sind ein klarer Befürworter des Steinmeier-Vorschlages.
Ja, das bin ich. Ich finde aber zunächst mal einfach wichtig, dass er überhaupt diese Initiative ergriffen hat. An der enormen Diskussion, die das ausgelöst hat, kann man auch sehen, dass es richtig war und notwendig und ein richtiger Zeitpunkt. Es zeigt sich aber auch, ja, wahrscheinlich mehrheitsfähig tatsächlich ist, dass das eine Verpflichtung wird. Ich glaube, man könnte doch auch einen Weg in der Mitte finden. Also die freiwillige Bereitschaft, die es ja bei vielen, vielen Menschen gibt, nicht nur Jugendlichen und jungen Menschen, sich zu engagieren, stärker wertzuschätzen und dafür auch Instrumente anzubieten. Man könnte zum Beispiel auch ein solches freiwilliges Jahr, was ich übrigens als junger Mann selber mal in einem Flüchtlingslager für vietnamesische Boat People absolviert habe, man könnte dieses freiwillige Engagement attraktiver gestalten. Man könnte überlegen, wäre das nicht sinnvoll, das als eine Rentenzeit anzuerkennen? Wäre das nicht sinnvoll, das zum Beispiel als zusätzliche Punkte bei Studienbewerbungen anzuerkennen? Wäre es nicht sinnvoll, zu überlegen, ob ein solches freiwilliges Jahr in etwa in Anlehnung an BAföG, ohne dass man jetzt unbedingt das Einkommen der Eltern dabei heranzieht, zu honorieren? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung viel größer wird. Dem nützt diese Diskussion, die Herr Steinmeier angestoßen hat, ganz offensichtlich, und das attraktiver zu gestalten, weil auf längere Zeit in die Zukunft gesehen werden wir für die Gesellschaft freiwillige Dienste brauchen und sie auch attraktiv gestalten, weil die Arbeit ja immer mehr von künstlicher Intelligenz und sonst was allem übernommen wird. Und das ist, glaube ich, ein sinnvolles Konzept, zwischen einer Verpflichtung, die scheinbar im Moment nicht wertfähig ist, und einer größeren Attraktivität eines solchen freiwilligen Engagements.
Vielen Dank, Herr Jenicke. Die Leitung zu Ihnen nach Dresden ist nicht ganz sauber, aber bleiben Sie dennoch dran. Wer möchte Herrn Jenicke antworten aus der Runde?
Würde ich gerne machen, da kann ich ein bisschen Reklame machen für unsere Freiwilligendienste, denn Herr Jenicke hat wichtige Punkte genannt. Rentenversicherung, das wird berücksichtigt, das kann ich allen jungen Menschen hier nur sagen. Der andere Punkt ist NC. Manche benutzen das ja als Wartezeit, auch NC-Anerkennung gibt
Numerus Clausus für Studien.
Wenn, der Numerus Clausus, ja. Genau, die Zugangsberechtigung für ein Hochschulstudium, wird anerkannt, wenn der Zivildienst in einem direkten Zusammenhang steht zu dem angestrebten Studium. Das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir sehr viele Freiwillige, ich habe Zivildienst gesagt, fällt mir gerade auf, dass wir sehr viele Freiwillige im Krankenhausbereich haben oder im Rettungsdienst. Da sind sehr viele dabei, die wollen gerne Medizin studieren. Und da hat Herr Anteuer was Wichtiges gesagt, das auch Sinn, das passt in die Biografie, das ist vernünftig. Und dann werden Pflichten auch gerne angenommen. Also hier kann ich nochmal sagen, das ist ein an sich attraktiver Dienst, der noch besser gemacht werden könnte. Aus meiner Sicht wäre übers Taschengeld nachzudenken. Wir haben eine Höhe, die ist nach oben gedeckelt auf 402 Euro. Das darf maximal gezahlt werden, das ist also weit unter Hartz-IV-Regelsatz. Und selbst wenn man Kindergeld mitrechnet, kommt man nicht über Hartz-IV-Regelsatz. Und da ist schon die Frage, kann das richtig sein, dass man sich einen Freiwilligendienst leisten können muss, dass es also vornehmlich Jugendliche sind, wo die Eltern auch die Möglichkeit haben, das zu unterstützen. Und die zweite Sache, die ich in die politische Diskussion werfen würde, ist es sinnvoll, dass der Freiwilligendienst Vollzeit ist? Also ich glaube, das schreckt viele Jugendliche ab. Die wollen nach dem Abitur sich orientieren über Studienfächer. Die wollen auch mal eine Vorlesung mal reinschnuppern. Die wollen Führerschein machen und vieles andere. Und dann zu sagen, du musst aber hier 40 Stunden arbeiten oder gar nicht, das ist, glaube ich, aus der Zeit gefallen. Es gibt die Möglichkeit Teilzeit, aber es ist die Ausnahme. Ich denke, hier müssten wir auch als Verbände etwas beweglicher werden.
Herr Amthor, ich habe die Uhr im Blick. 10:28 Uhr, aber 1:30 Uhr haben Sie noch.
Genau, ja, ich habe sie auch im Blick und ich will es auch kurz machen. Ich will den Hörer unterstützen. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also auch auf die Frage, wie ich denn mich auf dem Bundesparteitag verhalten würde. Ich habe Sympathie für ein Pflichtmodell, kommt auf die Ausgestaltung an. Aber am Ende darf das jetzt diese abstrakte Diskussion, die viel Geld kostet, Verfassungsänderung, die viele Jahre wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, in Anspruch nehmen wird, die nicht kurzfristig kommt, darf nicht dazu führen, dass wir beim Bereich Freiwilligendienste nichts tun. Deswegen müssen wir es da attraktiver gestalten und beispielsweise die Idee, Vergünstigung beim Studienplatz oder auch zum Beispiel, wer das absolviert, bekommt ein Interrail-Ticket, um sozusagen dort auch einen entsprechenden Anreiz zu haben oder beispielsweise auch Rabatte beim BAföG, damit man auch eine soziale Unwucht sozusagen da ausgleichen kann. Da gibt es aus meiner Sicht kluge Ideen, das würde ich unterstützen und deswegen sage ich, das eine tun, ohne das andere zu lassen, auch gerade von denen, die für eine Dienstpflicht, für ein Gesellschaftsjahr verpflichtender Natur sind, gerade die dürfen nicht damit die Diskussion über jetzt notwendige Stärkung der Freiwilligendienste ad acta legen, sondern die muss parallel geführt werden, das gehört beides zusammen aus meiner Sicht.
Frau Jensen, wenn Herr Amthor es schafft, seine Partei zu überzeugen, den Pflichtdienst attraktiver zu gestalten, konnte dann Ihre Partei, die FDP, auch überzeugt werden? Können Sie das in 15 Sekunden beantworten?
Also ich würde eher den Punkt, den Herr Schneider genannt hat, nochmal mit aufgreifen. Die Flexibilität, die Lebenslaufautonomie, die muss hochgehalten werden. Sehr gerne mit Freiwilligendienstangeboten, auch mit mehr Angeboten, die es da bis dato gibt. Aber nicht mit einem Pflichtjahr.
Soziale Pflichtzeit, Dienst an der Gesellschaft oder Eingriff in die Freiheit. Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In 5 Minuten geht es nach den Nachrichten weiter mit unserer Diskussion. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen. Bis gleich. Soziale Pflichtzeit, Dienst an der Gesellschaft oder Eingriff in die Freiheit. Unser Thema hier noch bis 11:30 Uhr in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, Güde Jensen, FDP-Fraktionsvize im Bundestag und Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter der CDU. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 und noch einmal die Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten haben wir schon über einige Details gesprochen, Ausgestaltung des Pflichtdienstes. Der Bundespräsident selbst hat ja vieles offen gelassen. Er hat ja die Dauer offen gelassen und auch die Ausgestaltung. Das will er offenbar dem Parlament natürlich überlassen. Und er hat aber grundsätzlich argumentiert, das sei wichtig, weil man in einer Zeit lebe, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt. Es sei gut, die eigene Blase zu verlassen. Das ist der Ansatz von Frank-Walter Steinmeier. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das auch die Meinung von Renate Lex. Sie hat uns angerufen aus dem Chiemgau. Hallo, Frau Lex.
Grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Renate Lex aus Tebruck. Ja, das Thema interessiert mich sehr stark, auch als Mutter von 3 Kindern und auch mit Abiturabsolvierung. Es ist so, der Bundesdienst würde für die jungen Menschen eine optimale Orientierungsphase sogar bieten. Manche wissen nicht, in welche Richtung sie gehen sollen in ihrem Beruf oder in ihrem Lebensmotto selber. Und da würde ein Bundesdienst, ich sage jetzt mal so eine Phase sein, wo sie sich aussuchen können, in welchem Bereich sie sich engagieren können. Und zwar in der Kommune sogar oder eben auch also im Bundesdienst, in den Bundesaufgaben. Also ich sehe auch einen Bauhof, ich sehe ein Arbeitsamt ich sehe Kindergarten, ich sehe natürlich Krankenhaus, vielleicht auch Bundeswehr. Es ist wirklich eine Orientierungsphase und diese Gelegenheit zu geben und zwar auch offiziell zu geben, finde ich sogar eine Pflicht für eine Regierung. Und es ist wertvoll. Die Empathie wird dort ausgebildet und für alle gesellschaftlichen Schichten und Kulturen. Also eine Win-Win-Situation für alle.
Eine wertvolle Orientierungsphase für Jugendliche könnte so ein solcher Pflichtdienst sein. So habe ich Frau Lexer verstanden. Frau Jensen, warum wollen Sie das nicht?
Also ich würde Frau Lex definitiv in in der Haltung zustimmen, dass wertvolle Orientierungsphasen nach einem Abschluss wunderbar sind. Aber ich kenne ganz viele Jugendliche, die schon genau wissen, welchen Weg sie einschlagen wollen. Und jetzt quasi die aus ihrem Plan rauszureißen, ihren Lebenslauf eigenständig in Absprache meinetwegen mit ihren Erziehungsberechtigten, wenn sie noch nicht volljährig sind, voranzubringen, das fände ich sehr schade. Und man kann ja auch heute, das ist ja etwas, was es ja heute schon gibt, wenn man unentschlossen ist, dass man zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Es gibt ja schon eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, jetzt auch nach der Schulbildung nochmal einen ganz anderen Bereich kennenzulernen. Und ich würde auch entgegnen, auch in der Schule gibt es ja schon Möglichkeiten im Rahmen von Orientierungspraktika in den ein oder anderen Bereich reinzuschnuppern. Und anführen würde ich vor allen Dingen auch Studien, die zumindest auch aus anderen Staaten belegen, dass langfristig, und ich glaube, so ein Projekt müsste man auch immer langfristig betrachten, einen verpflichtenden Dienst in der Gesellschaft nicht unbedingt die Lust darauf steigert, auch über dieses Jahr hinaus, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Und das sollte ja immer das Ziel sein. Wir wollen ja nicht nur dieses Pflichtjahr und danach fällt die Kurve ab, sondern wir wollen ja eigentlich dafür animieren, dass es weitergeht. Und deswegen bin ich mit Frau Lex in der Annahme, Orientierung zu schaffen, da, aber ich würde einen anderen Weg wählen.
Frau Lex, wollen Sie Frau Jensen antworten?
Ja, ich bin nicht ganz der Meinung, dass es da nicht weitergeht. Man muss schon, das Angebot jetzt sehe ich zu eng. Ich sehe das jetzt auf, wie soll ich sagen, als soziales Jahr. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Und man könnte die Kommunen unterstützen, man könnte die Vereine unterstützen und Verbände unterstützen und einen Einblick bringen. Und in der Schule bekommt man nicht diesen Einblick. Es gibt keinen, ich sage jetzt mal, keinen Einblick in die Lebenspraxis einer Welt. Und das würde das nochmal, ich sage jetzt mal, toppen. Und die Gesellschaft wäre auch versorgt mit den jungen Menschen und würde da einen großen Beitrag dazu bekommen. Also wie gesagt, eine Win-Win-Situation. Natürlich verstehe ich, es gibt viele Jugendliche, die einen Lebensplan schon haben. Aber es schadet nicht, vielleicht auch den Blick nach links und rechts zu gehen. Und manchmal braucht es einen kleinen Schubser. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das miteinander gemeistert zu haben, glaube ich, würde die Gesellschaft auch noch zusammenschweißen und würde Reich und Arm zusammenbringen. Weil ein reicher junger Mann hat vielleicht mehr Möglichkeiten, andere Dinge zu tun weltweit, und ein junger Mensch ist da außen vor. Und so hätte jeder die gleiche Chance und man würde sich auf Augenhöhe begegnen. Also das wäre für mich so auch noch so ein Beweggrund.
Vielen Dank, Frau Lex. Bleiben Sie in der Leitung. Frau Jensen, Herr Amthor, Sie gehören beide noch zur jüngeren Politikergeneration, wenn ich das verraten darf. Jahrgang 89, Jahrgang 92. Wenn Sie sich bei Ihren Altersgenossen umhören, wie hoch ist nach Ihrem Eindruck die Bereitschaft, sich für die Gesellschaft zu engagieren, die mehr Lebenspraxis zu sammeln, die eigene Blase zu verlassen? Oder braucht es diesen kleinen Schubser, wie es Frau Lex so schön formuliert hat?
Also ich glaube, erstens ist es, wie es eigentlich seit Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte ist, die jüngere Generation ist immer gar nicht so schlimm, wie man manchmal glaubt. Das zeigen auch die aktuellen Studien ja ein ganzes Stück weit. Und ich glaube, natürlich ist es schon so, dass viele junge Leute, vor allem wenn sie kritisch sind gegenüber dieser Gesellschaftsjahrdebatte, dann sagen, ich will nicht zu etwas gezwungen werden, das ich überhaupt nicht möchte. Und deswegen ist für mich wichtig, wenn es die Dienstpflicht gibt, wenn es das Gesellschaftsjahr gibt, dann darf es nicht ein Einfordern zu einem bestimmten Dienst, sondern zu irgendeinem Dienst mit Gemeinwohlbezug. Das muss es dann sein. Das heißt, wir müssen, und das ist das, so habe ich Frau Lex auch verstanden in ihrer Frage, was richtig ist aus meiner Sicht, wir müssen es breit angehen. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, wir haben natürlich im Moment oder in den Jahren zuvor die Wehrpflicht gehabt und dann wirklich nur die Konzeption des Ersatzdienstes, die quasi direkt accessorisch dranhing an der Wehrpflicht. Jetzt müsste man es breiter aufgleisen, nicht sagen, der Regelfall ist irgendwie das soziale Pflichtjahr oder der Regelfall ist sozusagen der Dienst für die Streitkräfte für ein Jahr, sondern wir müssen sagen, der Regelfall ist der Dienst mit Gemeinwohlbezug, den man so breit gestalten kann, dass man sagt, Streitkräfte, Sozialverbände, zivile Reserve, THW und Co., aber eben auch in der Breite Umweltverbände, Kommunen. Wichtig ist nur, dass man dann sozusagen einen kuratierenden, gemeinsam verbindenden Rahmen- und Qualitätsstandard hat. Denn am Ende, das finde ich auch wichtig, auch das ist ein soziales Thema, darf es nicht darum gehen, dass man sagt, die Kinder vermögen daran, die machen irgendwie die besten Praktika und ein Orientierungsjahr quer durch die Welt und andere haben sozusagen dann nur schlechte Angebote aus sozial schwierigeren Verhältnissen. Und deswegen finde ich, da muss man dann schon dafür sorgen, dass es einen gemeinsam verbindenden Standard unter dem Dach eines Deutschlandjahres zum Beispiel gibt. Das wäre die Erwartung.
Herr Schneider, ganz kurz. Information reingeben, jeder, was schiefläuft. Wir sind breit aufgestellt. Also wir haben
auch keine Kritik an Ihren Diensten.
Nur damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, was sie alles tun können. Also es geht um Himmels Willen nicht nur ums Soziale im engeren Sinne. Wir haben mittlerweile längst internationales freiwilliges Jahr, das im Ausland absolviert wird. Wir haben Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben vor allen Dingen ganz wichtig und wird immer besser angenommen, das freiwillige ökologische Jahr. Und da geht es, wenn man sich anschaut, was ist zu tun. Frau Lex hat auch gesagt, Verbandsarbeit sollte man lernen. Da geht es eben nicht nur darum, dass dann renaturiert wird und anderes, also ganz praktisch, sondern ich habe jetzt ein Projekt kennengelernt bei einem großen Umweltverband, da sitzen dann die Buftis und bespielen Twitter, TikTok und wie es alle heißt, um Menschen zu gewinnen für die Sache. Also wirklich eine ganz breite Aufstellung von Aufgaben, die wahrgenommen werden kann. Also wer da Interesse hat, wirklich einfach mal informieren und meist findet man was,
und
was wirklich weiterhilft und ein bisschen Orientierung
Herr Schneider, hat. Meist findet man was. Erzählen Sie uns aus der Praxis. Es gibt ja, wenn ich richtig informiert bin, regelmäßig viel mehr Bewerber als Plätze für dieses freiwillige soziale oder ökologische Jahr.
Wir kommen im Moment eigentlich hin. Wir haben im letzten Jahr haben wir die Kontingente, die uns der Bund, also die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, ausgeschöpft. Wir haben vorhin schon von Frau Jensen am Beispiel ASB gehört. Meist geht man ein bisschen drüber über die Kontingente, wenn man Abbrecher hat, weil plötzlich ein Studienplatz kommt und so weiter, damit man hier auch eine Reserve hat. Wir können ausbauen, das können wir bei den Plätzen. Wir haben im Moment 90.000, aber es wäre um Himmels Willen nicht so, dass wir auf 180.000 aus dem Stand gehen könnten. Ich will daran erinnern, als wir den viel gepriesenen Zivildienst hatten, das waren gerade mal 65.000 Leute am Ende, die wir da hatten. Und wenn man jetzt von der allgemeinen Wehrpflicht spricht, dann sprechen wir von 720.000 Schulabgängern. Ich wüsste gar nicht, wie man das machen will. Denn wenn es eine Pflicht ist, dann muss man auch wirklich jeden ziehen. Außer er ist wirklich sehr krank oder ähnliches. Das heißt, ich müsste aus dem Stand, müssten wir von 90.000, die wir jetzt haben, das Ganze auf 700.000 hochschrauben, wenn es gerecht zugehen will. Sonst wäre es mit dem Grundgesetz ja gar nicht zu vereinbaren. Und dann sage ich auch ganz offen, wenn jemand keine Lust hat, den wollen wir nicht. Also ich kann doch nicht ernsthafterweise bei einem schwerst pflegebedürftigen Menschen jemanden reinschicken, weil ich sage, du musst jetzt aber, damit es der Gesellschaft am Ende besser geht. Also das um Himmels Willen brauchen wir nicht. Ich habe schon damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, habe ich meine eigene Zivildienstzeit erfahren, wie junge Männer das einfach nicht aushielten. Die waren dem nicht gewachsen am Pflegebett oder der Behinderteneinrichtung. Die waren am Ende selber so weit, dass sie Hilfe brauchten. Das wollen wir nicht. sondern wir wollen engagierte Leute, die persönlichen Voraussetzungen mitbringen. Wir müssen ja auch vorhalten, das ganze System der Betreuung dieser Freiwilligen, das heißt Coaching, ja, Supervision, Ausbildung, Fortbildung, und das kann man nicht mal eben aus dem Stand. Deswegen denke ich, wir sollten über das diskutieren, was realistisch ist. Der Pflichtdienst ist eine Sandkastendiskussion. Lieber jetzt praktisch gucken, was können wir machen, um noch mehr junge Leute vielleicht den Schubser zu geben, den Frau Lex auch ansprach. Und da möchte ich einen Gedanken in Diskussion werfen, den ich immer häufiger habe. Warum macht man nicht während der Schulzeit solche Angebote, wo man sagt, das nächste Schuljahr oder das nächste Schulhalbjahr ist genau solchen Dingen gewidmet. Die Schule ist ja der Punkt, wo wir die Pflichtjahre haben. Ja. Wir verpflichten ja junge Menschen, das mitzunehmen auf ihrem Lebensweg, wovon wir als Gesellschaft denken, das muss unbedingt gelernt werden, bevor jemand ins sogenannte Leben entlassen wird. Und wenn wir alle der Ansicht sind, dazu gehört auch soziale Erfahrung, dann muss das in die Schulcurricula eingearbeitet werden, nicht als Schnupperwoche um Himmels Willen, sondern dann wirklich ein halbes Jahr. Und das wird, glaube ich, Sinn machen.
Und da haben Sie jetzt viel reingepackt, Herr Schneider.
Ja, das müssen wir noch mal vertiefen.
Ganz viele Punkte, genau. Aber vielleicht hat Herr Brandt aus Berlin, der jetzt in der Leitung ist, der einen Punkt, den Herrn Schneider auch angesprochen habe. Ich grüße Sie, Herr Brandt.
Hallo, ich grüße die Runde. Ich habe genau einen Punkt, der passt vielleicht. Ich habe auch selber Zivildienst gemacht, musste damals eigentlich 12 Monate am Stück diesen Zivildienst ableisten, der mir persönlich sehr viel gebracht hat. Aber ich würde das gerne ein bisschen aufdröseln können oder eine Flexibilität den Personen lassen. Und zwar, dass man vielleicht nach der Schule ein halbes Jahr macht, dann fängt dann das Semester an, ja? Dann geht man studieren oder eine Ausbildung fängt man an. Und danach hat man immer noch ein halbes Jahr, wo man vielleicht zwischen den Jobs oder nach der Ausbildung 3 Monate wieder im Sozialdienst oder wie auch immer man es nennt, Zivildienst machen kann, um dann wieder in den Job zu starten. Also ich glaube, jeder von uns wird irgendwann mal zwischenzeitlich eine Pause brauchen und dann schnuppert man in ein anderes Berufsbild rein, kann entweder finden, ja, das ist richtig gut für mich, das will ich gerne weitermachen. Oder wenn man feststellt, ja, das ist gar nicht das für mich, dann sind 3 Monate auch genug und hat man auch die Erkenntnis gewonnen, dass man da nicht weiterarbeiten möchte.
Aber genau das hat der Bundespräsident ja offen gelassen. Er hat sich ja bewusst nicht festgelegt, was die Details eines Pflichtdienstes anbelangt. Ist deshalb, Herr Brandt, dieser Vorschlag durchaus richtig, dass man diskutiert und die Details, die schmutzige Detailarbeit dann der Politik, dem Parlament überlässt?
Ich wollte es eigentlich nur als Vorschlag geben sozusagen und was Herr Schneider, glaube ich, gesagt hatte, ist, dass manche Zivis nicht gewachsen waren, zum Beispiel am Pflegebett zu stehen, das kann ich auch nachvollziehen, das war sehr anstrengend, super Erfahrung, aber wenn man das jetzt aufkocht in eher 3 Monate Häppchen sozusagen, dann ist es vielleicht leichter verträglich und man versauert nicht auf einer Stelle, wo man einfach keine Lust hat, sondern das eher, und so ist es bei den Bundeswehr ja ähnlich, dass die da ja auch irgendwie dann auf ihren Stuben saßen und auch sehr gelangweilt waren zum Teil, dass man es einfach vielleicht ein bisschen flexibler und ja, kurzweiliger hält auch vielleicht.
Frau Jensen, individuelle Gestaltung eines solchen Pflichtdienstes, das klingt so, als ob vielleicht auch die Liberalen mitgehen können.
Ich würde den Punkt, der ja immer wieder anklang, sowohl bei Frau Lex als auch jetzt bei Herrn Brandt und auch bei dem Punkt, den Herr Schneider gerade gebracht hat, einmal aufgreifen wollen. Und zwar, dass ja nicht der Bildungszeitraum, der ja schon die Schulpflicht über einen doch nicht geringen Zeitraum beinhaltet, irgendwie überhaupt nicht genau dafür genutzt werden kann. Also da passiert ja sehr, sehr viel. Ich habe 3 jüngere Schwestern, ich habe 2 kleine Kinder, die gehen noch nicht zur Schule. Ich habe selber so einen Pflichtdienst nicht machen müssen. Ich habe auch keinen Zivildienst oder irgendetwas in der Form gemacht. Aber ich glaube, dass wir dort ansetzen müssen, um auch eine, ich sag mal, Elternunabhängigkeit oder eine Lebensperspektivenunabhängigkeit zu schaffen und dadurch Flexibilität schon ganz früh in der Bildung, am Ende in der frühkindlichen Bildung ansetzen. Dort liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer und nicht unbedingt in den ja schon wirklich, Herr Schneider hat es ausgeführt, ich möchte das gerne stützen, den vielen Möglichkeiten, die es gibt, auch nach einer Ausbildung und zwischen, nach einer nach einem Schulabschluss und vor Ausbildung oder Studium Möglichkeiten sich zu suchen. Ich höre übrigens die bedeutende Mehrheit der Menschen, die einen Freiwilligendienst gemacht haben, dass sie am Ende sagen, das hat mir total gut getan. Aber gerade aus dieser Perspektive kann man doch lernen und sagen, zieht doch bitte in die Welt und macht Werbung dafür. Aber nehmt nicht Menschen, die schon sich einen Plan gemacht haben, diese Flexibilität zur Gestaltung.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle eine WhatsApp und eine Mail zitieren. Die Mail kommt von Leonie Malburg. Sie schreibt, ein Pflichtdienst kann und darf nicht die Lücken im sozialen Berufen füllen, die entstehen, weil die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung dort katastrophal schlecht sind. Soweit die Mail von Leonie Malburg. Und eine WhatsApp kommt von Leonard, 25 Jahre alt. Er schreibt ähnlich, ist ähnlich sauer anscheinend. Junge Menschen, Zitat, sollen als Kanonenfutter oder billige Arbeitskräfte verheizt werden, weil die Bundesregierung unter Merkel seit Jahrzehnten sozial- und wirtschaftspolitisch versagt hat. Herr Amthor, schwere Vorwürfe von Leonard
an. Die Debatte kann natürlich auch leidenschaftlich geführt werden. Das macht nicht jedes Argument richtig. Aber ein Punkt, der bei beiden Wortmeldungen mitschwingt, die Sie gerade zitiert haben, ist ganz sicher richtig. Ich hielte es für falsch, wenn wir sagen, wir begründen diese Dienstpflicht tagespolitisch. Wir können damit nicht die Lücken im Pflegebereich und übrigens auch nicht die Lücken in der Bundeswehr schließen, sondern ganz im Gegenteil, für den Pflegebereich löst es auch in Betreuung, Supervision und auch in der ganzen Frage wirklich der Eingliederung der Freiwilligen auch mehr Aufwand aus. In der Bundeswehr ist das übrigens genauso. Also alle, die jetzt sagen, gerade angesichts des Russlandkrieges müsse man über die Wehrpflicht nachdenken, da muss man sagen, weiß Gott, hat die Bundeswehr gerade andere Schwerpunkte. Und deswegen ist es so, da haben die beiden ja völlig recht. Wir sollten als Politiker nicht der Versuchung erliegen, das tagespolitisch zu begründen, sondern es braucht da, glaube ich, einen tiefergehenden Anspruch. Ich würde aber gerne auch nochmal aufgreifen, was jetzt in der Diskussion vorher schon auch aufkam, die Frage Bezug zu Bildung, Bezug zu Schule. Das ist ganz sicherlich richtig, dass das der Anspruch ja auch ist. Es hat was damit zu tun, auch, dass wir sozusagen sagen wollen, Persönlichkeitsbildung und so weiter und so fort. Ich will aber als jemand, der in unserer Bundestagsfraktion fürs Staatsrecht zuständig ist, auch davor warnen, dass wir es zu sehr, diese Diskussion jetzt auf die Frage der Schulpflicht verengen. Denn schon jetzt, das wird unter einigen Staatsrechtlern vertreten, gibt es die Idee, man könne ein solches Pflichtjahr ja einfach als zusätzliches Schuljahr in einem Bundesland einführen. Die Idee ist reichlich verwegen und ich will gerade als Bundespolitiker sagen, ich glaube, wir müssen bei dieser Frage eine bundeseinheitliche Regelung herbeiführen. Deswegen müssten wir dann für eine Grundgesetzänderung werben, bei der der Bund erstens die Gesetzgebungskompetenz bekommt, so etwas zu regeln und zweitens auch die Verwaltungskompetenz. Das muss bundesweit einheitlich administriert werden. Ich finde nicht, dass wir da einen Flickenteppich von 16 unterschiedlichen Lösungen brauchen.
Dann können wir uns ja erstmal ans Bildungssystem machen, Herr Amthor, und gemeinsam dafür stimmen, dass es ein Kooperationsgebot gibt.
Sie sehen, Bildungsföderalismus und die damit zusammenhängenden Staatsrechtsfragen sind immer impulsiv zu diskutieren, aber ich glaube, hier bei diesem Thema wäre es klug und das ist für mich einer der Fixpunkte in der Diskussion. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung und es kann nicht sein, dass wir dann sagen, es gibt ein halbes gesellschaftliches Pflichtjahr in Bundesland X und im Bundesland Y ist das nicht so. Das hielte ich für falsch.
Wie hat Herr Kästner gesagt, das Bessere ist der Tod des Guten? Was spricht dagegen, dass wenn ein Bundesland es gerne möchte und es hat die Hoheit, wir haben bewusst einen Kultusföderalismus, bei dem persönlich auch dahinter stehe, sagt, wir wollen beispielsweise bei 9. und 10. Klasse wollen wir ein halbes Jahr den jungen Menschen die Möglichkeit geben, soziale Erfahrung zu sammeln und bauen jetzt da ein System in unserer Schulpflicht aus. Genauso wie verschiedene Länder haben bereits so Praxiswochen, Praxismonate, das macht ja bereits jeder anders. Warum kann man die Länder nicht ermutigen, genau das anzupacken und das in ihr Curriculum zu packen, wo es reingehört? Jetzt zu sagen, nein, das geht nur bundeseinheitlich. Also wenn das das tragende Argument ist, dann können wir politisch alles vergessen. Nein. Ich denke, wir sollten die guten Willens sind, machen lassen, wenn uns das einen Schritt näher bringt an das, was wir uns wünschen.
Aber da kommt, das ist mir noch wichtig zu sagen, schon drauf an, über was wir reden. Wenn wir über so ein Praxisjahr oder auch ein Praxishalbejahr reden, irgendwie innerhalb der allgemeinbildenden Schulen, dann kann man das gleichheitsrechtlich auch noch erklären. Ja. Wenn wir sozusagen darüber reden, ein Gesellschaftsjahr angehängt an den Abschluss des Abiturs, dann ist es etwas, was aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nicht halten wird. Und ich sage so, eine Lösung ohne Verfassungsänderung, die jetzt die Länder dazu ermutigt, das aufgrund ihrer Schulrechtshoheit zu regeln, die ist aus meiner Sicht schon eher auf tönernen Füßen. Dagegen spricht aber nicht, und das finde ich auch gut, dass man gerade so in der 9., 10. Klasse, Berufsfrühorientierung nennt man das ja, dass man da irgendwie solche Praxismonate macht, das ist alles okay. Aber ich finde, wir dürfen jetzt nicht die Schulpflicht als solches überdehnen und zum Mäntelchen benutzen, um dann sozusagen das Gesellschaftsjahr durch die Hintertür einzuführen. Da braucht es dann schon Klarheit und auch eine eigene verfassungsrechtliche
Regelung. Darf ich einen Vorschlag machen, dass wir das Verfassungsjuristische so ein bisschen außen vor lassen, Herr Amthor? Das ist Ihre Baustelle, da kennen Sie sich sehr, sehr gut aus. Und das ist natürlich auch eine wichtige, eine wichtige Frage, über die wir reden müssen. Aber Frau Jensen, ich habe Sie im Hintergrund auch gehört. Sie wollen auch was sagen?
Ach so, ich fand das gerade einfach nur ganz spannend. Vor allen Dingen, weil ja die der Bereich der Bildungspolitik oder zumindest auch die Debatte darüber, was muss man eigentlich so, was braucht man so an Handwerkszeug, um ins Leben, wie Herr Schneider das vorhin sagte, so entlassen zu werden und zu starten. Ich glaube, da ist halt die Reaktion, und die kann ich nachempfinden von vielen jungen Menschen, lasst uns doch bitte diese Freiheit selber zu entscheiden. Also wir diskutieren in dieser Wahlperiode das Wahlrecht ab 16 und haben das im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das einführen wollen. Das zeigt doch auch, dass zumindest maßgebliche politische Entscheidungsebenen der Meinung sind, dass schon sehr früh auch Menschen in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden. Das korrespondiert und muss natürlich einhergehen mit Bildungsangeboten. Und deswegen möchte ich mich trotzdem dafür stark machen, dass wir in diesem Zusammenhang nicht einfach nur diese Debatte um eine Dienstpflicht wegwischen, aber zumindest sagen, dass der Mechanismus eigentlich nicht dafür gedacht ist, wenn man die Gruppe fragt, und die maßgeblich sagt, nein, können wir doch bitte selber entscheiden. Und ich kann deswegen auch die beiden WhatsApp-Nachrichten, die Sie vorhin vorlasen, Herr Heinlein, ich kann die nachvollziehen. Wenn Menschen sich irgendwie bevormundet fühlen, egal aber in welchem Alter, dann funktioniert
das nicht. Gehört nicht auch zur Wahrheit dazu, dass es in einer Demokratie nicht nur Rechte gibt, zum Beispiel das Recht zu wählen, sondern vielleicht auch Pflichten, und das muss in die Köpfe und könnte in die Köpfe kommen durch so einen solchen Pflichtdienst?
Wie gesagt, ich bin hier reingekommen und war mir relativ sicher. Ich bin sonst gerne bereit, auch andere neue Argumente zu hören und meine Meinung zu überdenken. In diesem Fall bleibe ich dabei. Ich glaube nicht, dass man dieserlei auch Werte- und Demokratiebewusstsein, wie es ja auch ganz am Anfang geschildert wurde in der Sendung, über ein Pflichtjahr und das dann am Ende nach 12 Monaten endet, erreicht, sondern über maßgeblich lange Zeiträume von hervorragender Bildung, unabhängig vom Elternhaus.
Und Sie hören die Musik.
Und Flexibilität im Lebenslauf.
Um 11 Uhr kommen die Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Danach geht es weiter mit unserer Diskussion. Soziale Pflichtzeit, Dienst an der Gesellschaft. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Bis gleich hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk Kontrovers.
Weiter das Journal am Vormittag, weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema soziale Pflichtzeit, Dienst an der Gesellschaft oder Eingriff in die Freiheit. Unsere Gäste, der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Philipp Amthor, die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Güde Jensen und der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und in diesem Zusammenhang ein Hinweis unserer Kollegin, die Mails bearbeitet. Sie kam gerade rein und sagte mir, es gibt auffällig viele Mails von jungen Hörerinnen und Hörern, die sich aufregen über den Vorschlag des Bundespräsidenten, die sagen, da zitiere ich jetzt stellvertretend Nathalie Rezepka, sie schreibt, Zitat, ich bin klar gegen eine Dienstpflicht, diese Idee ist eine Unverschämtheit gegenüber den jungen Leuten, die nun schon jahrelang im Homeschooling saßen, um die älteren Menschen zu schützen, eine Umweltkatastrophe erben und die Rente von unzähligen Babyboomern bezahlen, ohne jemals Rente zu bekommen. Zitat Ende. Und dann gibt es noch eine Mail von Luise Ritzer. Die schreibt, wie kann man von unserer Generation erwarten, ihre Zeit für die Gesellschaft und den Staat zu investieren, wenn dieser sie so hängen lässt, obwohl sie in den letzten 2 Jahren schon so viel geleistet haben. Zitat Ende von Luise Ritzer. Frage in die Runde. Da scheint sich einiges tatsächlich, auch wenn das jetzt nur ein Ausschnitt ist, angestaut zu haben in den letzten 2 Corona-Jahren. Ist das vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt gewesen vom Bundespräsidenten, diese Debatte zu beginnen?
Ja.
Ja.
Naja. Also, ich würde es jetzt mal so sagen. Der sachliche Hintergrund vielleicht zu einer Sache. Erst die Empörung kann ich verstehen und die Themen gerade auch Rente und Co. alles berechtigt. Können wir jetzt auch einzeln ausziselieren. Ich glaube, der Bundespräsident, um ihn im besten Sinne zu verstehen und auch um die für diese Idee des Gesellschaftsjahrs sind, ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Ich glaube, niemand bei Verstand begründet es damit zu sagen, gerade diese junge Generation, gerade die müssen es jetzt. Also das wäre ja geradezu absurd. Das haben die Hörer richtig beschrieben in den E-Mails. Gerade auch die jetzige Generation ist natürlich durch Corona und all die Folgen besonders belastet. Warum ist es so, dass man es auf die Schulabgänger fokussieren würde? Das hat schlicht auch, und Herr Heinlein, ich verspreche, ich mache es nicht zu detailliert, aber es hat einen verfassungsrechtlichen Grund, weil man sagt, man muss ja aussuchen, welche Gruppe wählt man aus für dieses Gesellschaftsjahr. Und gerade dann, wenn man den Zeitpunkt des Schulabschlusses wählt, ist der Freiheitseingriff natürlich am geringsten, weil man niemanden sozusagen aus dem Berufsleben herausreißt, verfassungsjuristisch laienhaft gesprochen. Und deswegen ist es eher ein Argument derjenigen, die dieses Gesellschaftsjahr befürworten, zu sagen, es ist der weniger weitgehende Eingriff, dass man sagt, es gilt ab Beschluss für alle, die dann den Schulabschluss machen, nach dem Schulabschluss im Regelfall. Aber das da ist sozusagen ein freiheitsschonendes Argument, und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, jetzt die Jüngeren, die müssen da jetzt besonders bestraft werden. Ich mache jetzt mal Advocatus Diaboli und nehme nur ein bisschen den Bundespräsidenten in Schutz. Das ist ein freiheitsschonendes Argument im Vergleich dazu, dass man jetzt sagt, jetzt alle ab Alter X.
Ja, aber eines ist ja doch sehr schwierig, muss man sehen, wie es ist. Herr Heinlein, die Mails, die Sie uns da genannt haben, zeigen ja, welch Sprengstoff dahinter ist. Und ich glaube nicht, dass man eine Gesellschaft kunstvoll zusammenhält, indem man solche Sprengsätze zündet und eine ganze Generation gegen sich aufbricht. Das Problem dabei ist, und jeder, der mit Jugendlichen zu tun hat, kennt das ja, ältere Herrschaften sollten sich gelegentlich mal ein bisschen zurückhalten, wenn es darum geht, jungen Leuten zu erklären, wie sie zu leben haben. Denn da war ja eines ganz richtig, wir hinterlassen denen eine Klimakatastrophe. Wir hinterlassen denen sehr viel unerledigte Aufgaben, sagen aber, was junge Menschen jetzt tun müssen, damit diese Gesellschaft besser wird. Das hat, sag mal, bei mir löst es ein gewisses Verständnis auf, wenn das nicht optimal ankommt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Herr Schneider, das habe ich durchaus auch.
Nein, so jetzt, ja, Entschuldigung, jetzt, man kann jetzt noch weiter diskutieren, aber die vierte Diskussionsteilnehmerin wird jetzt Frau Schachow aus Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Schachow.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihr Punkt?
Mein Punkt habe ich kurz dargestellt. Also gerade weil gestern die letzten Legislativwahlen in Frankreich waren und ich habe 30 Jahre so in diesem Bereich auch bezüglich Afrika gearbeitet, dass man sich viel mehr Modelle, die erfolgreich waren, aus den anderen europäischen Ländern reinholt. Hinweis auf Stiftung Delors, Fondation Delors in Paris, beziehungsweise gerade in diesen Austauschprojekten in Paris, Notre Maison l'Europe, auch von Delors. Ja? Da sind auch Projekte durchgeführt worden.
Was machen denn die Franzosen besser mit diesen Projekten, Frau Schachow?
Nein, ich wollte das jetzt nicht konkret. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in einem anlehnenden Bereich, ja, wo jetzt Frankreich von Deutschland zum Beispiel die Dualausbildung besonders berücksichtigt. Ja? Mhm. Verstehen Sie, die Dualausbildung bei den beruflichen Ausbildungen, die gab es in Frankreich nicht. Das wurde alles durch eine Berufsschule, ja, ja, beziehungsweise Prüfungen. Und jetzt wird das übernommen. Und genau so werden wir bestimmt auch solche Projekte finden. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war, ich sehe eine sehr große Unterstützung für einen, sagen wir mal, hybriden Projekt, dass man die Freiwilligkeit belässt und anschließend innerhalb der Freiwilligkeit eine Möglichkeit der Verpflichtung den jungen Menschen oder anderen Menschen freilässt. Mhm. Ja?
Vielen Dank, Frau Schachow aus Frankfurt am Main. Frau Jensen, wenn Sie das jetzt hören, gibt es Modelle, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, im europäischen Ausland, die man übernehmen könnte und dann vielleicht den zweiten Gedanken von Frau Schachow auch noch aufgreift, vielleicht das als Schnupperkurs für eine spätere Verpflichtung im Pflegebereich oder in anderen Bereichen, um dann in diesen Bereich auch reinzurutschen? Also aus Freiwilligkeit wird dann ein richtiger Job.
Also da müsste ich graben und suchen und würde Ihnen da jetzt kein Land nennen. Auch da würde ich Herrn Schneiders Punkt von vorher aufgreifen, der ja sagte, auch jetzt gibt es ja schon Möglichkeiten, auch im Ausland bestimmte Dienste zu absolvieren. Ich nenne da jetzt mal Weltwärts. Ich kenne zumindest Kolleginnen aus meinem Freundeskreis, die das gemacht haben und begeistert waren. Ich glaube, alles, was dazu beiträgt, die Perspektive und den Blick zu weiten, ist wunderbar. Ich würde gerne, weil ich ja leider, Herr Heinlein, ein bisschen früher los muss, diesen Punkt machen, den mit Blick auch auf die junge Generation, und Herr Amter sprach das ja auch an, aus der juristischen Perspektive. Und ich glaube, die ist unheimlich wichtig. Das, was aber, glaube ich, zu dieser Diskussionsfreude, nenne ich das jetzt mal freundlich, führt von jungen Menschen, ist ja, dass sie nicht möchten, dass es nur rein in dieser juristischen Diskussion bleibt, sondern dass sie sehen, dass nach 2 Jahren Pandemie, und das darf man nicht geringschätzen, 2 Jahre im Leben von einer 16-Jährigen oder einem 17- oder 18-Jährigen sind eine Ewigkeit, im positiven wie im negativen Sinne. Und auch da glaube ich, dass einfach dieses Bevormundungsargument mit Blick auf die und die Realität der letzten 2 Jahre, die kann man nicht wegwischen. Und ich glaube schon, dass diese Art der Diskussion, und es betrifft nun mal jetzt vor allen Dingen in der Diskussion die junge Generation, nicht unbedingt zu einer, Vergemeinschaftung im positiven Sinne, sondern eher zu einer Spaltung von bestimmten Gesellschafts- und auch Altersgruppen kommt. Und ich glaube, das kann nicht unser Ziel sein. Ich habe ganz viel von meiner Oma gelernt oder auch von meinen Eltern, aber ich kann das Argument der jungen Menschen verstehen, weil sie doch sehr, sehr gut wissen, was gut für sie ist. Und das leitet mich zumindest auch als Liberale in meinem Gedanken. Letzter Punkt, der Arbeiter-Samariter-Bund, bei dem ich in der letzten Woche war, meinte auf die Frage, die sie ihren Freiwilligendienstlern gestellt haben, worauf sie sich jetzt am meisten freuen nach der Pandemie, in Anführungsstrichen, jetzt wo Freiheiten wieder möglicher sind, da hat jemand geantwortet, ich würde gerne mal ein Bier trinken gehen. Und das hat mich, also dieser Satz ist bei mir so ein bisschen geblieben. Das ist jetzt vielleicht sehr verkürzt, aber es zeigt doch auch, welche Einschränkungen junge Menschen erlitten haben. Und sie jetzt mit dieser Debatte abzuholen, glaube ich, das holt sie nicht ab, sondern das macht genau diesen Aufschrei in der Generation und den Teil.
So, und jetzt in der Tat 11.15 Uhr, Frau Jensen, Sie haben es bereits angedeutet, das gehört zu einer Live-Sendung. Darf ich Sie oder muss ich Sie leider verabschieden? Sie müssen kurzfristig weiter zu einem Anschlusstermin. Frau Jensen, vielen Dank, dass Sie sich dennoch die Zeit genommen haben, und auf Wiederhören.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Diskussion.
Und jetzt kann es durchaus ein bisschen klappern, weil Frau Jensen aufsteht im Studio. Okay. Aber vielleicht, Herr Schneider, Sie wollten, oder war das Herr Amthor?
Ich würde gerne nochmal reagieren, denn ist ja ganz richtiger Hinweis. Natürlich geht es hier nicht nur um eine rein juristische Diskussion. Ich habe mir nur, Herr Heinlein, erlaubt, weil Sie zu Recht darauf hingewiesen haben, die kluge Hörerschaft des Deutschlandfunks da auch nochmal ein bisschen das fachlich vertiefende Argument zu bringen, wie der Rahmen ist und weshalb man es sozusagen vor allem an die Schulabgabe anknüpft. Aber ich sehe auch in der gesellschaftlichen Diskussion gerade, dass sozusagen jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt ist, wo die Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat zu greifen nah ist. Das ist eher nicht so. Das gehört ja zur Realität. Und deswegen ist es auch gut, dass wir hier die hohe Hürde haben, Verfassungsänderung. Und ich glaube, 2/3 im Bundestag und im Bundesrat, die bekommen sie nur, wenn auch bei der betroffenen Generation oder bei der dann in Zukunft betroffenen Generation, keiner will ja eine rückwirkende Regelung, sondern wird eine in die Zukunft sein, dass da auch die gesellschaftliche Akzeptanz dann vorhanden ist. Und ich sehe im Moment, dass das noch nicht der Fall ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch richtig, ein übereingestuftes Modell nachzudenken, die Attraktivität, das Erleben für Freiheitsdienste zu verbessern, für Freiwilligendienste zu verbessern und dann sozusagen mit diesem Geiste über die Dienstpflicht zu diskutieren.
Und, das ist, glaube ich, jetzt, richtig. Und jetzt sind wir gespannt auf die Meinung, auf die Frage von Herrn Ölwein aus Mecklenburg. Ich grüße Sie, Herr Ölwein.
Sehr gut. Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, ich habe das ein bisschen befremdlich verfolgt, die Diskussion, weil der Vorschlag kommt ja nur von jemandem, der nicht zu den Ärmsten gehört und auf Kosten des Steuerzahlers jeden Monat eine fünfstellige Summe bekommt. Und Herr Amthor, der kriegt ja seine Bundestagsdiäten und war damit nicht zufrieden und hat bei BlackRock auch noch zugelangt.
Das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, nee, aber das, von solchen kommt die Befürwortung und die das machen sollen, die kriegen 401 Euro im Monat, also da kriege ich doch das Lachen. Kann man das nicht andersrum aufzäumen, das Pferd, nämlich von vorne, dass man den jungen Leuten attraktive Angebote macht? Meine Tochter, als sie 17 war, die hatte sich beworben um ein Stipendium in den USA, wo über 400 Bewerber waren und einer konnte es nur kriegen. Und meine Tochter hat es bekommen. Und sie war voller Glauben und Vertrauen und das war eine wunderbare Sache. Und wenn wir den jungen Leuten Angebote machen, die attraktiv sind und nicht hier mit Zwang oder Gesetz ich habe überhaupt kein Verständnis mit irgendwelchen Zwangsverpflichtungen. Und wir haben die.
Herr Ölwein, was würde ein Dienst aus Ihrer Sicht attraktiv machen für junge Menschen? Ich vermute, Sie sind schon etwas älter, aber wenn Sie jetzt Ihre Tochter.
Natürlich, ich bin.
Was würde es denn attraktiver machen? Vor allem die Bezahlung oder auch die Ausgestaltung?
Zum Beispiel auch, das muss ja nicht in Deutschland bleiben. Man kann, die jungen Leute wollen Austausch haben. Dass man ihnen ermöglicht, auch im Ausland ein Jahr einen Schnupperkurs zu machen. Oder wenn man im Inland was ankurbeln will, man kann ja, und wenn sie bloß beim Handwerker ein halbes Jahr mal rein schnuppern können und da mitarbeiten, dass sie außer Schule und dann nachher Studium, dass dazwischen was ist aber muss bezahlt werden. Also ja. Sie müssen davon leben können. Ja. Die reichen Kinder, die Kinder von reichen Eltern sind in der Minderheit. Die Mehrheit hat das Geld nicht und kann sich nicht sowas leisten. Und deswegen muss das auch entsprechend finanziell unterfüttert sein, dass das attraktiv ist, auch für einen jungen Mann oder für eine junge Frau etwas zu machen, dass sie trotzdem ihren Unterhalt dafür bekommen und nicht mit 401 Euro im Monat, wie hier ein Teilnehmer sagte.
Vielen Dank, Herr Ölwein. Bleiben Sie in der Leitung und weil Sie aus Mecklenburg anrufen und der Herr Amthor ebenfalls sich gerade gefreut hat, weil das Ihr Wahlkreis ist, Herr Amthor, wollen Sie Herrn Ölwein?
Ob es genau mein Wahlkreis ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls Mecklenburg-Vorpommern, mein Bundesland, genau. Aber ich finde es ja ein durchaus berechtigter Punkt, auch zu sagen, dass wir natürlich, und so habe ich aber auch den Bundespräsidenten verstanden, diese Diskussion schon auch auf dem Hintergrund der sozialen Dimension führen müssen. Und ich finde, es ist gerade wichtig, dass so eine Pflicht oder die als ein Freiwilligkeitsangebot auch so ausgestaltet wird, dass es ja eher egalisierend ist, dass es darüber dann gleiche Chancen gibt, weil jetzt heute gehört zur Realität, dass an vielen Stellen, wenn wir mal über Work and Travel und sowas reden, gerade die Kinder von Vermögenderen irgendwie da, ich habe es vorhin gesagt, die tollsten Programme machen und andere sozusagen nur auf dann nicht so gut ausgebaute Möglichkeiten als Alternative angewiesen sind und deswegen muss es da aus meiner Sicht unterschiedslos sein, dass man sagt, gerade ein solches Programm, das eben alle betrifft als Pflicht, alle Schulabgänger, hätte ja auch die Chance, so wie wir es ja auch in der Bundesrepublik gehabt haben, dass dann der Sohn des Chefarztes und die Tochter einer Einwandererfamilie und andere sozusagen auch sehen, was sie verbindet. Und ich glaube, insgesamt ist es wichtig, das sage ich gerade auch selbst als jemand, der natürlich auch nicht qua Herkunft, sondern qua dessen, dass man sich anstrengt und fleißig ist, in diesem Land Bildungsaufstieg hatte, dass wir darüber auch, glaube ich, die Chance zur Persönlichkeit und Gesellschaftsbildung ein und zum Verbinden auch innerhalb der Gesellschaft, dass der Dienst dafür ganz klar eine Chance hat. Und so habe ich auch den Bundespräsidenten verstanden. Und wir müssen natürlich überlegen, das ist eine Diskussion, die haben Herr Schneider und ich vorhin schon mal kurz angetippt in der Unterbrechung, wie entlohnt man dann tatsächlich? Ja, also Frage 1 ist natürlich, ist das Mindestlohngesetz anwendbar? Vermutlich ja eher nicht. Aber am Ende, wenn es nicht nur sozusagen ein freiwilliger Dienst ist, sondern wenn es zur Verpflichtung wird, spätestens dann stellen wir uns auch ganz andere Kosten, wie wir sie über Sold und Co. hatten, weil dann ist richtig, wenn es nicht freiwillig ist, sondern wenn es verpflichtend ist, haben wir auch ganz andere Erwartungen daran, wie dann entschädigt werden muss, weil das ist schon klar, dieser Freiheitseingriff, der muss dann auch abgegolten werden, wirtschaftlich. Mhm. Klar.
Herr Schneider vom Paritätischen Gesamtverband.
Ich möchte anfügen, wenn man soziale Ausgleiche schaffen will, so wie Herr Ölwein sie einfordert, man natürlich nicht gleich zum Pflichtjahr greifen muss. Erstens haben wir ja schon vorhin Anton gehört, dann würden wir auf Jahre überhaupt keinen sozialen Ausgleich bekommen, weil das wird einfach nicht kommen, dieses Pflichtjahr. Und das Zweite ist,
eine Vorstufe,
das Zweite ist, man kann es natürlich auch jetzt schon. Richtig ist, und da hat Herr Ölwein ja völlig recht, das Mindeste, was ja gewährleistet sein muss, ist, dass keiner draufzahlt, wenn er sowas macht. Und das passiert ja. Wenn ich im Ausland ein solches freiwilliges Jahr mache, dann muss ich in der Regel sogar noch Geld mitbringen. Das heißt, wir müssen hier zu einer vernünftigen Vergütung kommen, die den Unterhalt abdecken. Da will ich gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, auf eine schreiende Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Die Freiwilligen, Dein Jahr für Deutschland heißt das, bei der Bundeswehr bekommen ein Einstiegsgeld für ihre freiwillige Leistung von 1.400 Euro. Das ist die Sollstufe 1. Ein Freiwilliger am Pflegebett darf maximal 401 Euro bekommen. Das geht nicht. Das sagt was über die Wertigkeit in diesem Lande aus von Kriegsdienst und Dienst am Pflegebett. Das geht überhaupt nicht. Und deswegen sage ich, hier muss eine Gleichbehandlung her. Mich hat es auch, sage ich ganz offen, sehr geärgert, als die Diskussion kam, jetzt dürfen alle, wenn sie nur die Uniform anziehen, kostenlos mit der Bahn AG durch Deutschland reisen. Warum nur Soldaten? Warum nicht auch die Menschen, die wirklich auch am Pflegebett, im Kindergarten, der Behinderteneinrichtung was tun für dieses Land? Ich glaube, wir brauchen hier eine Gerechtigkeitsdebatte, um zu sagen, wie kann man denen gerechter werden, die für dieses Land ja durchaus was tun.
Herr Schneider, wenn Sie die Beobachtung machen, Sie überschauen ja einen breiten Bereich beim Paritätischen Gesamtverband, sind es tatsächlich vor allem die Kinder wohlhabender Eltern, die es sich leisten können, einen Freiwilligendienst zu machen, sozial oder ökologisch?
Ja, es sind umgekehrt wird die Aussage noch treffsicherer, es sind nicht die Kinder von unterprivilegierten Familien, die können sich das nicht leisten. Da muss jeder sehen, dass er möglichst schnell Geld dran schafft, damit man über den Monat kommt, ist überhaupt nicht drin. Und das ist auch das, was wir immer so bedauerlich finden, wo wir sagen, da muss was in der Vergütung passieren, sonst kommen wir an diese Menschen noch gar nicht ran. Und wer auch abgekoppelt ist, sind Jugendliche mit einer starken Behinderung, die eine besondere Assistenz bräuchten. Das ist im Moment auch so gut wie gar nicht berücksichtigt und das können wir uns eigentlich nicht leisten.
Herr Amthor, was muss gemacht werden oder sollte man, bevor man jetzt weiterredet über eine soziale Pflichtdienstgeschichte, sich erst einmal Gedanken machen, eben über diese Details, nicht nur verfassungsjuristisch, sondern eben dann auch konkret sagen, okay, wer sich einen sozialen Pflichtdienst macht, der bekommt die Summe XY und dann kann man weiterreden.
Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich glaube, es wäre irgendwie zu kurz gesprungen, wenn man jetzt sagt, nur weil wir über Stärkung der Freiwilligendienste nachdenken, deshalb werden wir die ganze Diskussion über die Pflicht werfen, legen die ad acta. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, das kann man beides miteinander tun, aber in einem ersten Schritt Und das ist das, was Herr Schneider zu Recht auch gesagt hat. Wir können jetzt nicht sagen, wir tun nichts, sondern warten darauf, dass irgendwann die Dienstpflicht kommt, sondern wir müssen jetzt die freiwilligen Dienste und das freiwillige Engagement stärken. Dabei ist mir auch wichtig übrigens, dass wir natürlich die Streitkräfte und die sozial Engagierten da aber auch nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben in beiden erhebliche Bereiche, also Dein Jahr für Deutschland, die Freiwilligenkampagne der Bundeswehr ist eine sehr gute Idee, aber trotz der geschilderten guten Bedingungen ist es so, dass man sich da jetzt nicht gerade vor Nachfrage nicht retten kann, um das mal zurückhaltend zu sagen. Also auch da der Werbeblock, da freuen wir uns, wenn sich da noch einige mehr bereit finden. Aber wir haben da an vielen Stellen Bedarfe und ich glaube, das muss man jetzt schauen, wie man da stärken kann. Ich könnte mir persönlich auch vorstellen, dass die Diskussion über einen Rechtsanspruch auf Freiwilligendienst vielleicht etwas Schub in die Diskussion bringen müsste, weil ein solcher Rechtsanspruch jedenfalls dafür sorgen würde, dass zumindest immer so viele Kapazitäten vorgehalten werden müssten, wie Nachfrage da ist. Das wäre aus meiner Sicht eine Diskussion, die es wert ist, sie zu führen.
Blick auf die Uhr, 11.27 Uhr. Wir biegen ein in die Schlussgerade dieser Sendung und vielleicht die Frage zum Schluss in die Runde, Herr Schneider, Herr Amthor. Der Bundespräsident hat mit seinem Vorschlag ohne Zweifel einen Stein ins Wasser geworfen. Die Diskussion läuft, gesellschaftlich und auch politisch. Was denken Sie, kommt da jetzt etwas ins Rollen in Sachen Pflichtzeit oder wird die Debatte wieder rasch versanden, wie in der Vergangenheit, zuletzt Kramp-Karrenbauer, Annegret Kramp-Karrenbauer 2018. Herr Schneider, was denken Sie?
Also ich führe die Diskussion jetzt schon zum 20. Mal, seit die Wehrpflicht abgeschafft wurde, seit 2012. Wir haben ein kleines Jubiläum. Es ist noch nie was passiert, es kann auch gar nichts passieren. Herr Antor hat die erste Hürde genannt, das ist das, die Verfassung. Es gibt noch mehr Hürden. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention. Auch da müssten ein paar Änderungen stattfinden. Und es gibt Verabredungen in der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO heißt das, dass ein solcher Arbeitsdienst, wie es dort heißt, ausgeschlossen ist. Von daher sind die Hürden derartig hoch. Und dann die 15 Milliarden, von denen wir schon sprachen, dass ich mich dann lieber auf das konzentriere, was machbar ist.
Also ich finde, Herr Schneider hat das geschickt gemacht, jetzt zum Schluss nochmal die Nebelkerzen Menschenrechtskonvention und ILO-Konvention zu werfen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das nochmal aufzuarbeiten. Ich will sagen, man kann es ändern, aber in der Tat nur mit 2/3 Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und ich finde, es ist gut, dass dieser Impuls zur Diskussion kam. Versanden wird es nicht ganz, zumindest auch innerhalb der Union, deshalb nicht, weil die CDU sich jetzt ja unter Friedrich Merz auf den Weg macht, sich ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Und da haben wir uns fest vorgenommen, dass wir uns zu diesem Thema Gesellschaftsjahr, Dienstpflicht auch verhalten wollen. Und die CDU wird dazu dann erstmals auch eine klare eigene Positionierung vornehmen, an Konzepten weiterarbeiten. Und insoweit werden wir als Union jedenfalls da dranbleiben, diese Diskussion auf dem Bundesparteitag führen, mit Blick auf das Grundsatzprogramm führen. Und ich denke, das, was in einem Grundsatzprogramm der CDU prominent platziert ist, das wird auch in Wahlkämpfen eine Rolle spielen. Also insoweit sind wir nicht gewillt, diese Diskussion jetzt schleifen zu lassen, sondern sie weiter auch voranzutreiben.
Und jetzt ist leider Frau Jensen nicht da, um dann für die Ampel, zumindest für ihre Partei, die FDP, zu sprechen. Das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Güte Jensen von der FDP, die sich leider bereits vor 15 Minuten verabschieden musste, bei Philipp Amthor, CDU und Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder am Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat konnten wir leider in dieser Sendung unterbringen. Dennoch herzlichen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören. Dank Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.